Ihr Lieben, ich möchte heute aus dem Johannesevangelium einen Abschnitt lesen, und zwar aus dem 12. Kapitel, die Verse 20 bis 26. Johannes 12, die Verse 20 bis 26. Es ist eine Begebenheit direkt nachdem Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Und da heißt es: Es waren aber einige Griechen unter denen, die hinaufkamen, um auf dem Fest anzubeten. Das Passafest ist gemeint. Diese nun kamen zu Philippus von Bethsaida in Galiläa und baten ihn und sagten: Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas, es kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Jesus aber antwortet ihnen und spricht: Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Und wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Wenn mir jemand dient, so wird der Vater ihn ehren. Ihr Lieben, diese Szene spielt sich ab direkt nachdem Jesus nach Jerusalem eingezogen ist. Das ist diese Geschichte des Palmsonntags. Und viele, viele Leute sind bei ihm und mit ihm und sie jubeln ihm zu. Und das hat vor allem einen Grund darin, dass Jesus bekannt geworden ist unter den Menschen als einer, der große Zeichen und Wunder tut. Und es wird auch so berichtet, dass sie deswegen ihm zujubelten, weil er sich ausgewiesen hat durch große Zeichen, durch Wunder. Es war unmittelbar vorher die Auferweckung des Lazarus in der Nähe von Jerusalem. Das hat großes Aufsehen erregt und man hat ihm zugejubelt als den Messias, der kommt, und vor allem als derjenigen, der eben Zeichen tut. Und ihr Lieben, das ist schon zunächst einmal etwas ganz Wichtiges, dass wir das auch verstehen. Jesus ist tatsächlich derjenige, der Zeichen und Wunder tut. Und das ist auch das, wonach wir uns ja so sehr ausstrecken, und das ganz wichtig ist, dass wir uns ausstrecken danach, dass Jesus Zeichen und Wunder tut und dass er dadurch bekannt wird. Die Zeichen und Wunder, die waren damals wie heute Zeichen. Sie waren zunächst einmal ein Zeichen einer direkten persönlichen Zuwendung der Liebe und des Erbarmens Gottes an diesen Menschen, an dem dieses Zeichen geschehen ist. Wenn ein Mensch geheilt wurde durch Jesus, dann war das eine direkte Zuwendung Gottes aus seiner Liebe heraus, dass er aus Liebe an diese Menschen dieses Wunder getan hat. Jedes Wunder, das Jesus getan hat, war weit darüber hinaus noch ein anderes Zeichen, nämlich ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes auf Erden begonnen hat. Eine Demonstration des Reiches Gottes. Und deswegen hat Jesus auch immer wieder gesagt seinen Jüngern: Wenn ihr predigt, dann soll diese Predigt auch begleitet werden mit Zeichen und Wundern, bestätigt werden. Eine Demonstration, dass das Reich Gottes unter uns ist, noch anfänglich, deswegen werden nicht alle gesund und nicht ununterbrochen geschehen Wunder, sondern zeichenhaft. Aber Jesus hat viele Zeichen getan und wir wollen das auch erleben, damit in dieser Welt das Reich Gottes sichtbar wird, demonstriert wird, Es geht um die Herrlichkeit und die Kraft des Reiches Gottes. Und das Dritte, warum Jesus Zeichen und Wunder getan hat, ist, weil Zeichen und Wunder locken Menschen zu Jesus. Zeichen und Wunder haben nicht nur den Aspekt, dass sie den Betroffenen allein gelten, sondern sie sind immer etwas, was dazu dient, dass andere davon hören und aufmerksam werden auf Jesus. Jesus will auch heute Zeichen und Wunder tun, um aufmerksam zu machen auf ihn. Das ist auch ein Grund, warum wir so sehr uns danach ausstrecken, dass mehr von diesen Zeichen und Wundern geschieht. Und wir dürfen darum beten, mit ganzem Herzen. Nun, die Geschichte hier beginnt ja damit, dass es heißt, es kamen einige Griechen auf das Fest. Es ist ja kurz vor dem Passafest. Also Juden, die in der Diaspora, in der griechisch sprechenden Diaspora leben. Und sie kommen auf das Fest, um dort anzubeten, am Passafest teilzunehmen. Und sie hören von Jesus. Das ist ja der Einstieg. Sie haben von Jesus gehört, dass er große Zeichen und Wunder getan hat. Und da kommt in ihnen eine Sehnsucht, ein Hunger hervor. Und sie haben, einige von ihnen haben diesen Wunsch, wir möchten gerne Jesus sehen. Genau das passiert, wovon ich gerade geredet habe. Menschen werden aufmerksam und sie sagen, wir möchten Jesus sehen, weil wir haben gehört von ihm. Nun, wenn dort steht sehen, dann heißt das natürlich nicht nur, dass sie irgendwo am Straßenrand sich hinstellen und ihn sehen, wie er vorüberzieht, sondern das Wort sehen meint natürlich kennenlernen. Diesen Jesus, der so große Dinge tut, den möchten wir persönlich kennenlernen, dem möchten wir begegnen, auf den möchten wir uns in irgendeiner Form einlassen. Und ihr Lieben, was gibt es Schöneres, wie wenn Menschen zu diesem Wunsch gedrängt werden, wir möchten Jesus kennenlernen. Und ihr Lieben, das ist sozusagen eine unserer größten Aufgaben, die wir haben, dass wir als solche, die Jesus kennengelernt haben, zu Zeugen werden, die so stark Jesus repräsentieren und auch über Jesus erzählen, dass in anderen der Wunsch steht, wir möchten Jesus sehen. Ihr Lieben, das ist enorm wichtig, dass wir dafür sozusagen uns zur Verfügung stellen und darum auch beten, dass durch uns bei vielen, 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 vielen anderen Menschen der Wunsch entsteht, wir möchten auch Jesus kennenlernen. Das ist das eine. Und nun, der eigentliche Höhepunkt der Geschichte geht nun in die Richtung, dass Jesus, also dass diese Griechen, die schnappen sich da einen von den Jüngern, den Philippus, und dann sagen sie zu ihm, Herr, wir möchten gerne diesen Jesus kennenlernen und sehen. Und der geht dann zum Andreas und sagt ihm dasselbe. Und beide gehen sie dann zu Jesus und teilen ihm mit. Da gibt es einige Juden aus der Diaspora, die möchten dich kennenlernen. Die haben nicht die Möglichkeit noch gehabt. Sie kommen ja von auswärts zum Fest, zum Passafest. Sie möchten dich kennenlernen. Und ihr Lieben, dass, wenn man so diese Geschichte unvoreingenommen liest, und das ist immer wichtig, wenn man Geschichten liest, die man vielleicht schon oft gelesen hat, dann merkt man, die Antwort, die Jesus gibt, ist äußerst bemerkenswert. Es scheint so, als ob er gar nicht antworten würde auf diese Bitte. Es scheint so, er sagt nicht, naja, bringt sie nur her. Lasst sie in meiner Umgebung sein, ganz nahe bei mir, dann werden sie mich erleben in dem, was ich sage, in was ich tue und die Zeichen und Wunder, und dann werden sie mich schon kennenlernen. Jesus gibt eine ganz eigenartige Antwort, und dann geht's noch tiefer hinein. Aber wir müssen wissen, wir müssen sehen, das ist genau eine Antwort auf diese Frage. Wir möchten Jesus kennenlernen. Und Jesus antwortet, die Stunde ist da, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Die Stunde ist da, dass der Menschensohn verherrlicht wird. Und wir müssen natürlich diese Szenen alle lesen, so wie sie auch geschrieben sind, von rückwärts her, also von der erfolgten Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Und von daher gewinnen diese Dinge ihre eigentliche Bedeutung. Jesus sagt mit dieser Antwort, wer mich kennenlernen will, der muss meine Herrlichkeit erkennen. Und jetzt das Eigenartige oder das Bemerkenswerte daran ist ja, wenn man das Johannesevangelium liest, wo Jesus davon spricht, dass er verherrlicht wird, dann meint er seinen Tod. Wer mich kennenlernen will, der muss mich kennenlernen als den Gekreuzigten. Dort lernen wir ihn kennen. Die größte Herrlichkeit, die von Jesus ausgeht, als er auf Erden war, waren nicht seine Wunder, so erstrebenswert sie sind und wichtig sie sind. Die größte Herrlichkeit, die von ihm ausstrahlt, war, als er am Kreuz hing. Und als er da sein Leben hingegeben hat zur Erlösung von uns. Das ist die größte Herrlichkeit. Wenn wir in das verschundene Antlitz Jesus schauen, am Kreuz, dann sehen wir Herrlichkeit. Und das ist es, worauf er Menschen hinweisen möchte, dass er sagen will, schaut in mein Antlitz, das da am Kreuz diesen Ausdruck hat von Leiden und von Sterben, und dort werdet ihr mich kennenlernen, nämlich als euren Erlöser. Ihr Lieben, das ist so entscheidend. Jesus will nicht nur, dass Menschen ihn kennenlernen, als den, der ihnen Gutes tut, der sie befreit von ihren Krankheiten und allen möglichen Wundern tut, sodass sie gut leben können, sondern Jesus möchte, wenn du mich kennenlernen willst, dann musst du mich zuerst kennenlernen als deinen Erlöser. Das Herrlichste, das Jesus für uns getan hat, war, dass er die größte Not, die wir als Menschen haben, angegangen ist. Und das ist die Sünde und hat sie aufs Kreuz gelegt. Und das bleibt für alle Zeiten die größte Tat Jesu, die herrlichste Tat Jesu. Da scheint die Herrlichkeit Gottes am allerdeutlichsten wieder. Denn dort empfangen wir nun aus dieser Herrlichkeit unsere Herrlichkeit, nämlich, dass wir erlöst werden. Dass wir erlöst werden von dem größten Problem, das wir haben, unsere Sünde. Dass wir erlöst werden von der Verlorenheit, von einer ewigen Trennung von Gott. Dass wir befreit werden von den Mächten der Finsternis. Dass der Tod in unserem Leben überwunden wird und wir ewiges Leben bekommen. Ihr Lieben, was gibt es Herrlicheres als das? Und darum sagt Jesus, die Stunde ist da, wo der Menschensohn verherrlicht wird. Als Antwort auf die Frage, Herr, wir möchten dich kennenlernen. Er weist im Voraus hin, wie vom Rückwärts her jetzt nun, auf seinen Tod und sagt, dort, wenn du mir dort begegnest und wenn du dort das persönlich annimmst, was ich da am Kreuz getan habe, dann lernst du mich kennen in der Tiefe. Und das bestätigt er nun gleich mit dem nächsten Wort. Das nächste Wort, das als Antwort gegeben wird, ist ja das Wort vom Weizenkorn. Und er sagt sofort, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, dann bleibt es für sich allein. Wenn es aber stirbt, das Weizenkorn, dann bringt es viel Frucht. Ihr Lieben, da redet Jesus natürlich zuerst mal von sich und von seinem Tod. Und er verwendet ein Bild aus der Natur, wo er zum Ausdruck bringt, ja, das Weizenkorn, das bin ich, sagt Jesus. Und meine wichtigste Aufgabe, die der Herrlichkeit Gottes entspricht, ist, dass ich und mein Leben in den Boden fällt, ausgestreut wird, ausgesät wird in die Erde hinein. Und damit meint er, wo es in der Erde verschwindet, wie ein Begräbnis, sozusagen, wo er in den Tod hineingegeben wird. Und Jesus sagt, wenn ich das nicht tue, dann bringe ich keine Frucht. Wenn ich nicht mein Leben verschwende und hingebe in den Tod, dann kann daraus nicht das kommen, wozu ich gesandt bin. Das heißt, die Frucht kommt durch Sterben. Und Jesus sagt, wenn das Weizenkorn bei sich bleibt, also wenn es nicht ausgestreut wird, wenn ich es in einen Glasbehälter hineinlege und es bewahre und für sich bleibt, bringt es nie Frucht. Dann bleibt es immer das, was es ist, ein Weizenkorn. Aber es wird nicht eine Frucht daraus. Das Weizenkorn darf nicht bei sich bleiben, so wie Jesus es hier sagt, sondern es muss in die Erde, es muss gegeben werden, es muss gestreut werden, hingegeben werden in den Tod. Und da, im unsichtbaren Bereich der Erde, da verwandelt es sich und da wird daraus eine lebendige Frucht. Und Jesus meint dieses ausgestreut werden als einen Tod. Und ihr Lieben, da beginnt schon das Gleichnis, wo Jesus nun andeutet, jeder, der mich kennenlernen möchte, der muss mich nicht nur als Erlöser kennenlernen, der sein Leben hingegeben hat in den Tod, sondern wer mich kennenlernen will, der muss auch bereit sein, sein eigenes Leben in den Tod zu geben. Merkt ihr die Antworten, die in diesen drinnen stecken? Das sind Antworten auf die Frage, Herr, ich möchte dich kennenlernen. Zunächst einmal ihn kennenlernen als den Gekreuzigten, aber darüber hinaus sind solche, die ihn kennenlernen möchten, die seine Freunde genannt werden, die dann seine Jünger werden, dann sind das auch Menschen, die denselben Weg gehen, den er geht. Durch den Tod zur Frucht. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht bereit seid, denselben Weg zu gehen, werdet auch ihr keine Frucht bringen. Die Erlösung von unserer Sünden wäre nie passiert, wenn Jesus als Weizenkorn bei sich geblieben wäre. Das heißt, wenn er im Himmel geblieben wäre. Wenn er seine Gottheit mehr geschätzt hätte, als die Tatsache, dass er sich hingibt, Mensch wird, seine Gottheit verlässt und stirbt für uns als Mensch. Ihr Lieben, das, wenn Jesus bei sich geblieben wäre, also so wie er immer war, nämlich in seiner himmlischen Herrlichkeit, wäre keine Frucht entstanden, wäre keine Erlösung entstanden. Und dasselbe Weg, den Jesus gegangen ist, der ist der Weg, den seine Jünger, die ihn kennenlernen wollen, gehen. Wer mit Jesus geht, wer sein Freund ist, wer sich ihm anschließt, der muss bereit sein, mit ihm diesen Weg gehen. Und darum erklärt das Jesus noch ein Stück weit und in den anderen Evangelien finden wir dieselben Worte mit anderen Formulierungen, aber es ist überall dasselbe. Und Jesus sagt es so, wer sein Leben liebt, der verliert's. Wer sein Leben hasst, der bewahrt es zum ewigen Leben. Oder anders gesagt, der gewinnt es und bewahrt es zum ewigen Leben. So wie es auch in anderen Formulierungen, in anderen Texten dann auch oft ausgesprochen wird. Oder sein Leben verliert und wer es hasst, der findet es, also gewinnt es und bewahrt es zum ewigen Leben. Ihr Lieben, das ist eines der tiefsten Worte, die es in der Bibel überhaupt gibt, die von Jesus gegeben ist. Und das ist etwas, was sozusagen ein Lebensform ist, die unser gesamtes Leben als Christen prägen muss. Nun, um es ein bisschen aufzuknüpfen, was hier in diesem Wort drinnen steckt, ist Folgendes. Man muss verstehen, dass Jesus hier von einem zweifachen Leben redet. Er redet von, wer sein Leben, also da redet er von dem menschlichen Leben, von unserem Leben, von dem Leben, so wie wir von Grund auf leben und es gestalten und so weiter. Wer sein Leben sozusagen sucht und liebt, dieses Leben, das wir für uns so gestalten, der wird es verlieren. Damit ist aber nicht gemeint dieses Leben, sondern das göttliche Leben. Der wird das Leben nicht gewinnen, das Leben nicht bekommen, das Leben nicht ausleben können, das Gott für uns gedacht hat. Er stellt hier etwas gegenüber, das Alte und das Neue. Wer sein Leben, das ist das alte Leben, das ist das natürliche Leben, liebt, an dem hängt, das verwirklicht, der wird das neue Leben, das von Jesus kommt, nicht finden. Und in dem neuen Leben, da steckt all dieser Segen drinnen, all diese Fülle, all dieses Angebot, das von dem gekreuzigten Jesus kommt. Das ist das Leben mit Jesus, das ist das göttliche Leben. Das Leben, das in uns geboren wird, wenn wir Jesus unser Leben geben. Also er macht hier einen Gegensatz und sagt, wir können dieses göttliche Leben, dieses neue Leben, das wir bekommen, wenn wir bei Jesus sind und wenn wir Jesus kennenlernen wollen und ihn hineinlassen, wir können es nicht wirklich leben, wenn wir das alte Leben lieben. Wenn wir das alte Leben hassen, dann gewinnen wir das neue. Da gibt es einen absoluten Gegensatz und keinen Kompromiss. Das ist der Kreuzesweg. Das heißt, Jesus sagt uns, wer mein Jünger sein will, der mir nachfolgen will, der muss bereit sein, sein Leben aufs Kreuz zu legen. Sein Leben in den Tod zu geben, damit wir das Leben aus Jesus gewinnen. Und Frucht bringen und Frucht bringen und Frucht bringen. Aber die Frucht kommt nur aus dem neuen Leben, kommt nur aus dem göttlichen Leben, kommt nur aus dem Leben, das Jesus uns gibt und nicht von dem anderen. Und darum, ihr Lieben, das ist der Weg, zu dem wir tagtäglich herausgefordert sind. Es beginnt bei unserer Lebensübergabe, wo wir unser Leben hinlegen, wo wir unser Leben hinlegen, ans Kreuz legen, in den Tod legen, dass wir sozusagen ablegen, wie auch immer wir es jetzt bezeichnen wollen, damit wir dieses neue Leben gewinnen. Dass unser Leben, wer sein Leben liebt, das heißt, sein Leben, mein Leben, das ist das Leben in einer totalen Ich-Bezogenheit. Das ist mein Leben. Und ihr Lieben, das können wir auch als Christen noch führen. Auch als solche, die wir unser Leben schon hingegeben haben an Jesus, wo wir gesagt haben, ja, Jesus, komm du auf den Thron meines Lebens, aber die Wirklichkeit, die sich dann vielleicht einschleicht und einschlendert, ist doch die, dass vielfach mein eigenes Ich noch regiert. Wer nicht sein Leben, ist das Leben der Ich-Bezogenheit, wo ich immer noch mehr oder weniger stark regiere, auf dem Thron sitze. Mein Leben, das ist das Leben, wo ich darauf ausgerichtet bin, mir mein Leben selber zusammenzubauen. Oh, ihr Lieben, ich denke, das ist gewichtiger, als wir es annehmen, wenn wir nur ganz, ganz, ganz ehrlich zu uns sind. Wir sind Christen, aber wir bauen immer noch unser eigenes Leben. Wir bauen immer noch unser eigenes Leben auf. Ihr Lieben, mein Leben, das ist das Leben, wo ich versuche, mich zu verwirklichen. Mich zu verwirklichen. Das steckt hinter so vielen Dingen drinnen, wo wir es vielleicht gar nicht vermuten. Aber darauf zeigt Jesus mit seinem Finger, dein Leben gehört in den Tod. Wo du dich versuchst, immer noch zu verwirklichen, vielleicht dadurch, dass du immer noch deinen eigenen Träumen nachjagst. Was haben wir für menschliche Träume noch? So viele. Und wir jagen ihnen nach. Vielleicht sogar mehr, als wir Jesus nachjagen. Wir jagen diesen Träumen nach, diesen Visionen nach, diesen Zielen nach, was wir erreichen wollen im Leben. Was wir bekommen wollen im Leben. Das sind alles Dinge, denen wir ja nachjagen. Das ist mein Leben. Und ich hänge daran. Und ich versuche, mich zu verwirklichen. Und meine Pläne, die ich habe, sozusagen durchzusetzen. Mein Leben, das heißt, ich baue mein eigenes Reich. Und das gibt es auch im Christlichen. Ich kann auch im Dienst für Jesus mein Reich bauen und nicht sein Reich. Ich kann so Jesus dienen, dass es letztlich mir dient, dass es zu meiner Ehre ist, dass ich im Mittelpunkt stehe, dass ich darüber regiere, über dieses Reich, über diesen Dienst, an den ich tue. Und es mir gar nicht geht, mich zu verschwenden, ganz unwichtig zu werden, damit sein Reich gebaut wird. Wie oft bauen wir unser Reich? Auch in unseren geistlichen Diensten, unser Reich. Wir merken es oft gar nicht. Oder wir schauen auch gar nicht genau hin, weil wenn wir hinschauen würden, müssten wir vielleicht zugeben, okay, das habe ich jetzt nicht nur für Jesus getan, sondern auch für mich. Und ich regiere über diesen Bereich, der mir da gegeben ist. Wir bauen unser Reich. Mein Leben, das ist meine Bequemlichkeit. Das ist meine eigene Zeitgestaltung. Das sind so viele Dinge, ihr Lieben, das sind meine Rechte, die ich habe und die ich verteidige. Und Jesus sagt, wer sein Leben, also genau dieses Leben, das ich versucht habe, jetzt zu irgendwie ein bisschen zu kennzeichnen, wer sein Leben liebt, der verliert es. Nämlich, der verliert das göttliche Leben. Der gewinnt nicht sozusagen Anteil an der Fülle dessen, was Gott für uns vorbereitet hat, wenn wir unser Leben nicht wirklich hingeben. Und hier wird ein Gegensatz bezeichnet zwischen Lieben und Hassen, ihr Lieben. Und das ist nicht eine emotionale Ausdrucksweise. Hier geht es nicht um Emotionen von Lieben und Hassen, so wie wir das kennen. Sondern Lieben heißt, ich hänge an etwas. Und Hassen heißt, ich gebe es los. Das ist Lieben und Hassen in diesem Zusammenhang. Wer sein Leben liebt, das heißt, wer an diesem Leben hängt, sich davon abhängig macht, dem nachjagt, es liebt in diesem Zusammenhang, der wird es verlieren. Wer es aber hasst, wer es loslässt, dieses Leben, wer es ans Kreuz gibt, wer bereit ist, es sterben zu lassen, der gewinnt das göttliche Leben, das in das ewige Leben hineingeht. Lieben und Hassen sind Begriffe, die etwas ausdrücken davon, wie wir damit umgehen. Und ihr Lieben, darf ich das so sagen? Wenn Jesus davon redet, dass er möchte, dass seine Jünger nicht an ihrem Leben hängen, dass sie ihr Leben hassen, im Sinne dessen, dass sie ihr Leben, also ihr selbstbestimmtes Leben, versteht das richtig, was ich meine, ja? Wo das Ich sozusagen regiert, auch im christlichen, auch im geistlichen Bereich. Wenn Jesus möchte, dass wir es hingeben, dass wir es lassen, dass wir es opfern, dass wir uns davon trennen, dass wir es begraben, dann ist es so wichtig zu verstehen, ihr Lieben, dass das nicht einfach nur ein Prinzip ist in sich. Christen sind Menschen, die verzichten, immer nur verzichten, verzichten und hergeben und loslassen und verzichten und hergeben, bis nichts mehr übrig bleibt. Da steht da so hinter immer wieder so der Gedanke, na ja, was wird denn dann aus meinem Leben? Dann wird es ja wirklich eintönig. Wenn ich mein Leben nicht mehr leben kann, wenn ich das oder jenes nicht mehr haben kann und so weiter und so fort. Das ist so wie bei einer Beerdigung, wo dann viele denken, oh, ach, wie schade, dass ich das jetzt beerdigen muss, dass das jetzt nicht mehr ist. So wie, ach, wie schade, dass dieser Mensch jetzt nicht mehr lebt. Das ist eine völlig komplett verkehrte Anschauung. Das meint ihr über Jesus gar nicht. Sondern das Hingeben, das Sterben, das steht immer in einem Zusammenhang mit dem Gegenteil davon. Nämlich, wenn ich sterbe, dann gewinne ich. Das ist die Botschaft. Es geht nicht um das, oh weh, jetzt muss ich das auch noch aufgeben. Jetzt muss ich da auch noch irgendetwas tun. Jetzt darf ich das nicht mehr und so weiter und so weiter. Ja, das wäre eine komplett verkehrte Einstellung, so wie wenn die Lebensqualität radikal eingeschränkt wäre, wenn wir unser Leben, unser vom Ich bestimmtes Leben geben. Nein, Jesus meint das anders. Wer es verliert, der gewinnt. Das ist die Devise Jesu. Wer sein Leben gibt, der gewinnt etwas. Und so hat ja auch Paulus geredet. Er hat gesagt, ich erachte alles das in meinem früheren Leben, was ich gehabt habe, was ich gewesen bin, was ich erstrebt habe, als Dreck. Als unwert im Vergleich mit der Herrlichkeit, die ich gewonnen habe in Jesus. Das ist das Leben. Und so müssen wir als Jünger Jesu auch irgendwie leben lernen, dass wir gerne lassen, auch an Dingen, die wir gehängt sind. Lieben heißt gehängt sind an gewissen Dingen, wo wir so viel hineingepulvert haben und auch investiert haben. Aber wir geben es gerne, denn wenn wir es geben, gewinnen wir. Das ist das Eigentliche, ihr Lieben. Darauf muss unser Augenmerk gerichtet werden. Nicht immer, oh weh. Das ist immer diese Haltung der Christen, wenn es ums Loslassen geht oder ums Sterben geht, des eigenen Ich-Sterbens, oh weh. Aber es ist umgekehrt. Halleluja! So müssten wir eigentlich reagieren und rufen. Ihr Lieben, wenn ich mein ich-bezogenes Leben verliere, gewinne ich Jesus. Stell dir einmal diesen Unterschied vor. Mein Ich gegenüber Jesus. Paulus sagt, nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Er hat sein Ich verloren, aufgegeben, nicht im Sinne von, dass er Marionette wurde, überhaupt nicht in dem Sinne. Er hat sein Ich untergeordnet, Jesus, und hat alles damit gewonnen. Er hat mehr bekommen durch Jesus, als er jemals durch sein Ich hätte verwirklichen können. Versteht ihr? So ist es gemeint. Jesus wird alles in uns werden, wenn ich bereit wäre, mein Ich in den Tod zu geben. Wenn ich bereit bin, da aufzuhören und abzulassen davon, dass ich sozusagen mich selbst verwirklichen möchte. Wenn wir dieses Leben der Selbstverwirklichung, das ist so stark in uns drinnen, wenn wir das wirklich verlieren und aufgeben und hingeben, in den Tod geben, dann gewinnen wir göttliche Berufung. Selbstverwirklichung heißt, ich erfülle meinen Traum. Das, was ich für mich gerne hätte. Und das andere ist, ich trete ein in die Berufung, die Gott auf mein Leben gelegt hat. Und ich habe Teil an den Plänen, an den Visionen, an den Träumen Gottes in dieser Welt. Was ist das für ein Unterschied? Was ist denn mein Traum gegenüber dem Traum Gottes? Was ist denn meine Vision gegenüber der Vision Gottes? Was sind denn meine kleinen Pläne in Zusammenhang mit den Plänen Gottes? Ihr Lieben, was kann da an Großartigem, an Fülle herauskommen, wenn wir seine Pläne tun? Dann wird unser Leben in einer ganz anderen Dimension erfüllt, als wenn ich nur meine Pläne erfülle und dabei sogar noch scheitere. Die Blickweise ist richtig. Wir gewinnen eine göttliche Berufung und in der göttlichen Berufung zu leben, auch wenn sie konträr zu dem ist, was ich mir für mich erträumt habe oder was ich für mich für Pläne gemacht habe oder was ich für eine Karriere haben möchte oder was ich gerne mir erwerben möchte, auch an Reichtum oder was. Was ist denn das alles im Vergleich zu dem, wenn ich wirklich in den Fußspuren Jesu gehe und das heißt genau das erfülle, was er für mich vorbereitet hat, für dieses Leben zu tun. Das ist doch Frucht. 100-mal, 1000-mal mehr Frucht als ein Leben, wo ich mich verwirkliche. Die Frucht, die kommt aus dem hingegebenen Leben, aus dem, wo der Herr sozusagen auch vorangeht und sagt, das ist deine Berufung. Wenn ich mein Reich opfere, dann werde ich Mitarbeiter in seinem Reich. Was ist denn mein Reich gegenüber seinem Reich? Ist das irgendwie etwas Erstrebenswerteres, wenn man einmal nachdenkt darüber, als ein Mitarbeiter in seinem Reich zu sein? Was muss das für ein Empfinden? Was ist das für ein Empfinden, wenn wir sagen, durch mich hat der Herr sein Reich weitergebaut? Was ist doch mein kleines Reich, das ich hüte, dass ich bewahre und dass ich kämpfe, dass es unter meiner Herrschaft bleibt und da darf niemand hineinsprechen und so weiter. Ihr Lieben, was ist das für eine Freiheit, wenn wir uns seinem Reich öffnen? Und sagen, Herr, ich will nichts anderes, als dass dein Reich gebaut ist. Darum opfere ich gerne mein Reich und das Streben in meinem Reich. Ihr Lieben, und so weiter und so weiter und so weiter, könnte man jetzt viele Beispiele sagen. Aber das ist der Weg, den Jesus uns führt, dieser Kreuzesweg, der gar nichts zu tun hat mit Trauern und mit Schwermut. Und jetzt ist mein Leben zu Ende. Und jetzt geht es nur mehr fad und eintönig weiter und so weiter. Da verliere ich meine ganze Lebensqualität. Aber so ist es manchmal, dass solche Gedanken in uns aufkommen. Aber da haben wir die Perspektive verloren, um die es geht. Wer sein Leben hasst, das heißt, wer sein Leben verliert, wer sein Leben hingibt, wer sein Leben opfert, der gewinnt ewiges Leben. Und dieses ewige Leben geht bis in alle Ewigkeit. Und er gewinnt eine Fülle von Leben, die er sonst nie gewinnen würde. Manchmal hängen wir zu viel an unserem Leben, deswegen erleben wir nicht die Fülle seines Lebens. Sein Leben und unser Leben, das ist die Frage, um die es geht. Je mehr wir bereit sind, unser Leben zu geben, umso mehr wird sein Leben durchbrechen. Denn es gibt nicht beides gleichzeitig. Es kann sein Leben nicht in uns zur Erfüllung kommen, wenn wir an unserem Leben hängen. Es geht nicht. Das ist ein Gegensatz. So formuliert es Jesus. Er sagt nicht, ja, macht's nur euer Leben und versucht es gut zu führen und dann denkt auch noch an das, was ich euch geben kann. Nein, es geht entweder oder. Das ist bei Jesus so. Und ein letzter Satz, nur ganz kurz hineingestreut jetzt von dem, was Jesus hier sagt, wo Jesus sagt, das ist wieder so ein Sterbensprozess. Er sagt, wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. Ihr Lieben, denken wir nach über diesen Satz. Ich will jetzt nicht vieles darüber noch sagen, aber das ist auch ein Satz. Wo ich bin, da soll mein Diener sein. Das heißt umgekehrt, wo ich nicht bin, da soll mein Diener auch nicht sein. Überprüfen wir unser Leben in dieser Frage. Bin ich dort, an dem Platz, an dem Ort, in dem Bereich, in den Gedanken, in was auch immer, in diesem Dienst, wo ich weiß, dass Jesus ist? Oder befinde ich mich an Orten, Plätzen, Gedanken, Empfindungen, Diensten, wo eigentlich Jesus nicht ist? Das ist auch Hingabe. Dass ich sage, Herr, ich entscheide mich, dort zu sein, wo du bist. Zeig mir, wo du bist. Das heißt, wo du dabei bist. Wo du in der Sache drinnen bist. Dort möchte ich sein. Wo ich aber empfinde, dass du nicht dabei bist in der Sache. Auf den Weg, den ich gerade gehe. Oder wofür ich mich gerade interessiere. Oder was ich gerade anschaue. Dann will ich auch nicht dort sein. Also das hat diese doppelte Funktion. Und natürlich, wir wissen aus der Bibel her vieles, wo wir sagen können, ja, wir wissen, wo Jesus ist. Das ist ja die Frage, wo ist er, ja? Natürlich, er ist dort, wo er angebetet wird. Also gehöre ich auch dorthin. Gehöre ich auch dorthin. Wo Jesus dort ist, da gehöre ich hin. Er ist natürlich dort, wo die Mühseligen und Beladenen seid, denen er dient, die Erbarmen brauchen, den Verlorenen und so weiter. Die Ausrichtung, wo er hingeht, da gehöre ich hin. Das sind alles vorgegebene Dinge, die sind klar in der Heiligen Schrift beschrieben. Aber, lasst mich das noch ergänzen. Diese Frage geht tiefer als nur, schauen wir mal in die Bibel, womit hat sich Jesus abgegeben und wo könnten wir irgendwie feststellen, so Regeln, wo sich Jesus befindet. Es gibt einen sehr großen Bereich in unserem Leben, der ganz persönlich ist. Und das heißt, Jesus möchte bei jedem Einzelnen von uns erklären, sagen, vermitteln, wo er mit mir ist und wo er mit mir nicht ist. Und da gibt es keine allgemeinen Regeln. Da gibt es keine Schema, wo wir sagen können, das ist für alle dasselbe. Jesus kann zu mir sagen, Helmut, ich will, dass du dort und dorthin gehst und mein Zeuge bist. Denn ich bin mit dir. Und er kann zu einem anderen sagen, mein lieber Freund, dort, wo der Helmut hingeht, will ich nicht, dass du hingehst, denn ich bin nicht mit dir. Versteht ihr, was ich meine? Das ist nicht, was gut oder schlecht ist, sondern das hat etwas zu tun damit, dass Jesus ganz persönlich bestimmt, wo du hingehst. Sagen wir es einmal ein krasses Beispiel. Er sagt zu dem einen, du gehst in die Szene der Drogenabhängigen. Besuchst dieses und jenes Lokal und sei dort mein Zeuge. Denn ich bin mit dir. Und dann gibt es einen anderen Christen, der sagt, hallo, ich möchte auch dorthin gehen und ein Zeuge sein. Und Jesus sagt, ich will aber nicht, dass du auch dorthin gehst. Denn wenn du dorthin gehst, bin ich nicht mit dir. Das ist nämlich nicht deine Aufgabe. Versteht ihr? Das heißt nicht, dass Jesus nicht bei den Drogenabhängigen ist, aber er ist persönlich, das müssen wir persönlich hören und sagen, für mich ist das ein Ort, wo Jesus ist und für den anderen sagt er, nein, geh nicht hin, denn wenn du dorthin gehst, bin ich nicht mit dir. Das ist ein Unterschied. Und so ist es auch mit Diensten. Jesus will und sagt mir, ich will, dass du diesen Dienst machst. Ganz wurscht, in welchem Sinne, in welchem Bereich das jetzt ist. Und ich bin mit dir. Und ein anderer, der vielleicht denselben Dienst will, sagt er, nein, ich bin da nicht mit dir, wenn du dort in diesen Dienst gehst. Das heißt, es bedeutet eine eine sehr große Abhängigkeit von der Stimme Jesu. Meine Schafe hören meine Stimme. Und sie folgen mir. Und sie folgen mir. Das heißt, dort, wo Jesus mit mir hingeht, dort soll ich hingehen. Vielleicht geht er mit dem anderen gar nicht dorthin. Und er geht mit anderen dorthin, wo er mit mir nicht hingeht. Oder von mir etwas möchte. Oder was auch immer es geht. Versteht ihr, ich will nur sagen, dieses Wort, dass Jesus sagt, ich will, dass meine Diener dort sind, wo ich bin, hat auch diese und vor allem diese Komponente. Und daher dürfen wir nicht richten übereinander und sagen, ja, der geht dorthin, das darf er ja gar nicht eigentlich und so weiter. Das ist doch nicht ein Ort, wo Jesus wäre. Aber Jesus hat vielleicht zu ihm gesagt, geh dorthin, ich bin mit dir. Einem anderen wird er sagen, geh nicht dorthin, weil er ihn vielleicht bewahren möchte vor etwas. Denn ich bin mit dir nicht dort. Mit dem anderen bin ich schon dort, aber mit dir nicht. Und so ist Jesus sehr individuell. Das ist auch ein Sterben. Versteht ihr, das geht alles in dieselbe Richtung. Dass Jesus uns sagt, du musst auch deine eigenen Wünsche, auch deine Vorstellungen, wo ich wäre und wo es gut wäre, dass ich hingehe, das musst du auch begraben und anfangen zu hören und zu sagen und zu empfangen, hier bin ich und ich möchte, dass du auch dorthin kommst, aber hier bin ich nicht und dort gehe ich nicht hin. Das ist sehr individuell. Das ist etwas, ein Lernprozess, den wir haben. Jesus kennenlernen heißt ein Weg des Kreuzes, ein Weg des Sterbens, aber um etwas Besseres zu gewinnen. Amen.